warum manche Fragen im Arbeitsschutz eher unglücklich sind, welche Fragen vielleicht auch besser geeignet sind, um halt zu erfahren, was die wirklichen Ursachen von unsicheren Verhaltensweisen oder Arbeitsunfällen sind. Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Stefan, Geschäftsführer der Wandelwerker Consulting GmbH. Und zusammen mit unseren ja knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützen wir Unternehmen aus Deutschland und Europa dabei, mit einem ganzheitlichen Ansatz die Sicherheitskultur weiterzuentwickeln. Und mit dabei ist heute nicht die Anna, sondern der Max.
Servus, hi Stefan. Ja, ich bin Max, bin Trainer und Berater bei Wandelwerk, jetzt auch schon seit einiger Zeit mit dabei und begleite eben diese Kunden vor Ort, auch gerade zu diesem wichtigen Thema des richtigen Fragenstellens im Arbeitsschutz in unterschiedlichsten Situationen, sei es in Begehung, in Unterweisung, um sie einfach lebendiger zu gestalten oder einfach insgesamt in der tagtäglichen Praxis. Deswegen freue ich mich, mit dir heute drüber sprechen zu können.
Ja, und was du ja mitbringst, ist ja quasi ist nicht der Sicherheitsingenieur, den wir haben, sondern ist ja quasi der Wunsch, den wir immer hatten bei unserer Firma, auch zu sagen, wir brauchen halt ein interdisziplinäres Team, weil in vielen Bereichen kommt dann doch der Techniker, der Ingenieur an seine Grenzen und da brauchst du halt gerade im Kulturwandel jemand anderes mit einer anderen Qualifizierung. Du bist ja Arbeits- und Organisationspsychologe. Vielleicht erzählst du dazu noch ein kleines bisschen, bevor wir richtig reinstarten.
Ja, absolut. Also gerade das merken wir immer wieder. Das ist eben ganz, ganz wichtig, auf diese duale Perspektive sozusagen einzugehen, darüber auch drauf zu schauen. Du hast gerade eben schon gesagt, eben ich bin Arbeits- und Organisationspsychologe und ergänze damit, glaube ich, einfach sehr, sehr gut auch unser Team aus den Ingenieuren und eben dieser psychologischen Sicht und gerade das, wie wir die Leute erreichen, wie wir eben an sie rankommen, sowohl motivational als auch emotional eben, über Dinge anders zu reflektieren, nachzudenken, an den Glaubenssätzen für sich zu arbeiten, alte, vielleicht eher hinderliche abzubauen, neue positive aufzubauen. Das ist eben genau mein Fachgebiet und das auch von manchen Kollegen. Und genau da eben spielen auch die Fragen im Arbeitsschutz eben eine ganz, ganz entscheidende Rolle, weil darüber kommen wir in die Gespräche und allein diese Gespräche, die sich daraus ergeben, sind vielleicht aus Ingenieurssicht manchmal eben sehr, sehr technisch orientiert, aber gerade eben das Verhalten, die Einstellung, die Motivation, die dahinter steckt, das sind ja eben auch die interessanten Themen, die, wie du gesagt hast, auch zum Kulturwandel vor allem beitragen können.
Ja, und gerade diese verschiedenen Perspektiven machen mir immer Spaß, weil wir haben ja auch schon das eine Mal diskutiert über Vorgehensweisen, ne, wo man sich auch gegenseitig befruchtet und daraus lernt. Ja, also auch als Geschäftsführer logischerweise, wenn man nicht lernen möchte, hat man natürlich auch verloren. Da gibt es ja Sachen, die man gut mitnehmen kann. Und deswegen, glaube ich, ist diese Methodik, die wir haben, oder dieser Ansatz, glaube ich, auch aus unternehmerischer Sicht betrachtet, bei den Kunden auch so erfolgreich. Lass uns mal jetzt mal drauf schauen, wirklich, welche Fragen stellen wir oftmals im Arbeitsschutz, ja, und welche sollten wir lieber stellen? Denn ich glaube, wir haben oftmals ein Problem, das ging mir früher ja in der Praxis sehr genauso, dass wir sehr oft geschlossene Fragen stellen oder halt auch nur fast gar keine Frage. Ich sag mal das Beispiel, man hat eine Schutzbrille nicht dabei, dann wird einfach nur das Zeichen gegeben, ja, ihr auf Brille, ja, Brille aufsetzen und dann bin ich damit fertig. Ja. Oder ich sage, ja, setz die Schutzbrille auf. Oder vielleicht sage ich sogar noch, warum trägst du die Schutzbrille nicht? Und dann wundere ich mich oftmals, dass dann keine richtige Antwort kommt, sondern nur gesagt wird, ja, setz dich mal eben auf. Ja. Ja. Also diese geschlossene Fragen ist ja oftmals auch ein Produkt daraus, weil ich glaube, dass der Gegenüber das Problem oder das Risiko genauso wahrnimmt, ja, wie ich selbst. Mhm. Ja, und das ist ja leider oftmals eben nicht so der Fall, oder?
Definitiv. Also das ist erstmal eine ganz grundsätzliche Sache. Also es gibt immer unterschiedliche Perspektiven. Nur gehen wir häufig, sehr häufig zumindest, auch in Gespräche rein mit der Wahrnehmung, eben es gibt nur eine Perspektive, das ist meine und das ist die richtige. Der Fakt ist aber tatsächlich, es gibt unterschiedlichste Wahrnehmungen. Und wir wissen ja auch, in der Regel, Menschen machen jetzt keine absichtlichen Fehler. Niemand macht absichtlich irgendwie oder setzt die Schutzbrille nicht auf, weil man sagt, ich will jetzt mich mal im Auge verletzen. Sondern grundsätzlich gibt es wahrscheinlich irgendwelche Gründe, die dazu führen, dass die Person das nicht machen. Aber gerade durch solche Fragen, die wir dann häufig stellen, entweder ad hoc in den Situationen, sag mal, warum hast du die Schutzbrille nicht auf oder ähnliches, führt es eher dazu, dass wir dann einfach ablocken oder vielleicht auch Ausreden suchen und finden und damit antworten. Oder eben beispielsweise dann nur kurzfristig die Verhaltensänderung anstreben. Ja, jetzt wird die Brille aufgesetzt, ja, ich weiß Bescheid, danke fürs Hinweis geben. Aber das Problem ist damit nicht aus der Welt geschaffen. Es bleibt weiterhin bestehen. Die Leute werden auch beim nächsten Mal wieder angetroffen werden. Und ein häufiges Problem zeigt sich auch gerade in den Trainings, die wir veranstalten, dass dieses Thema Fragestellen auch nicht nur in den Ad-Hoc-Situationen eben zu deutlichen Problemen führt, auch in der Art und Weise, wie das Ganze wahrgenommen wird, sondern beispielsweise auch, wenn es um Unfallaufbereitung geht, wenn es darum geht, unsichere Verhaltensweisen, auch beinahe Unfälle aufzubereiten, dann wird das meistens zwar richtigerweise auch mit den Leuten gemacht, die daran beteiligt sind, auch vielleicht andere, die das mitbekommen haben, um unterschiedliche Perspektiven aufzugreifen, das ist ja erstmal gut. aber meistens eben so, dass die Leute an Pranger gestellt werden, mit der Art und Weise, wie die Fragen gestellt werden. Es wird ihnen eher schuldzuweisend gefragt. Ja, warum hast du das gemacht? Ja, quasi mit dem Unterton, du Idiot, das kann doch nicht sein, wir haben doch tausendmal drüber gesprochen. Und genau das kommt eben auch beim Gegenüber an. Na, auch da wird abgeblockt, wird eine Abwehrreaktion in Gang getreten. Die Leute trauen sich gar nicht mehr richtig, was dann auch zu öffnen oder da zu erzählen. Und das ist ja im Endeffekt das, was dann auch als Spiegel für den Arbeitsschutz insgesamt sozusagen für die Leute wahrgenommen wird. Dass sie einfach insgesamt sagen, ja, Arbeitsschutz heißt dann auch für mich, ich werde an Pranger gestellt, ich kriege einen auf den Deckel, wenn was schief läuft. Es ist immer eine negative Grundstimmung. Und allein da steckt ja so viel Potenzial darin, einfach in der Art und Weise, wie wir in die Gespräche reinkommen mit den Leuten, um auf der einen Seite eben was zu öffnen, auf der anderen Seite eben ja, den Leuten wirklich auch ein gutes Gefühl dabei zu vermitteln. Es geht darum, aus den Situationen, die nicht gut liefen, zu lernen oder eben auch aus denen, die gut liefen, einfach das beizubehalten, nach einer Exzellenz zu streben beispielsweise auch. Genau, und da steht man sich meistens einfach ein bisschen selbst im Weg, traurigerweise, alleine durch die Art und Weise, wie wir eben Fragen stellen.
Ja, zwei Gedanken dazu, also wo kommt diese Vorgehensweise eigentlich her, welche Auswirkungen hat es? Ne? Wie kommen wir über das Thema Arbeitssicherheit? Wir sagen ja immer Sicherheitskultur, und das wissen natürlich fast alle, auch die den Podcast hören, es gibt nur eine Kultur, Unternehmenskultur, ja, und Sicherheit ist halt eine wichtige Säule davon. So, das ist ein, und ich glaube, das macht es auch schon mal klar, wenn wir jetzt über unseren Weg, den wir gehen, über Sicherheit, Sicherheitskultur in Anführungszeichen, bessere Fragen reinbekommen, hat das ja auch eine Auswirkung auf den Rest der Unternehmenskultur, weil die Fragen, die ja die Führungskräfte, Management oder auch Mitarbeiter, Arbeitsschützer, ja, Betriebsräte, alle sind ja mit drin, ja, die ja stellen, stellen die auch in einem anderen Kontext ja genauso. Ja. Die sagen ja nicht, okay, ich stelle jetzt beim Qualitätsmanagement oder wenn wir über die Produktion reden, warum haben wir so viel Ausschuss, stelle ich andere Fragen als, sag ich mal, im Arbeitsschutz, das, so läuft es ja nicht. Also von daher glaube ich schon, ist der Hebel, den man ja hat, wenn ich jetzt über Sicherheit gehe und gebe offene Fragen, hat es eine Auswirkung auf alles andere ja auch. Ja. Erster Gedanke. Und zweiter Gedanke ist, glaube ich, warum stellen wir die Fragen eigentlich geschlossen? Warum geben wir, wie du sagst, eine Schuldzuweisung rein? Und ich glaube, weil wir tatsächlich der Meinung sind oftmals, wenn etwas nicht funktioniert hat, ist immer diese eine Person oder dieses eine Team schuld, ja, was da gearbeitet hat. Meistens ist ja eine Person, nicht das Team. Ja. Also ist diese eine Person schuld dran. Ja. Also du sagst schon, dass Schuldzuweisung natürlich nichts bringt. Das wissen wir ja aus diversen wissenschaftlichen Perspektiven. Mhm. Ja, dass nichts bringt. Hopp, sagt er was Ähnliches als Philosophie. Ja. So, der Punkt ist aber jetzt hier, wir müssen uns mal klar machen, und das ist ja auch ein Bestandteil mit unseren Trainings, dass ich wirklich verstehe, dass der Auslöser vielleicht der Mitarbeiter oder auch eine Führungskraft ist, aber dahinter ja viel, viel mehr eine Verkettung stattfindet, Stichwort Schweizer Käsemodellen. Und da wird es jetzt ja spannend, ja, mit den richtigen Fragen rauszufinden, was hat eigentlich dazu geführt. Ja, wenn ich diese Warum-Frage stelle, werde ich wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht rausfinden. Ja, und wenn ich nur auf die Brille zeige oder nur den Staplerfahrer sage, hier drossel mal die Geschwindigkeit per Zeichen, und du sagst, willst du jemanden umfahren? Ja, dann wird wahrscheinlich da keine Erkenntnis daraus erfolgen, warum es wirklich so ist.
Total. Ja, und das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du genannt hast. Im Endeffekt, ich kann das irgendwo auch nachvollziehen, dass man diese geschlossenen Fragen auch stellt oder auch diese Fragen mit dem, ich sag mal, unterliegenden, unterschwelligen Schuldzuweisungscharakter, weil das eben ein schneller thematischer Abschluss ist. Man hat direkt eine Ursache für sich gefunden, vielleicht aber mit der man auch schon in die Situation reingegangen ist, weil man sie eben finden wollte, ohne es wirklich neutral, objektiv zu betrachten. Und gerade auch durch solche Fragestellungen eben mit geschlossenen Ja-Nein-Fragen oder beispielsweise auch eben diese Frage, warum hast du das gemacht, können wir auch da schnell abschließen, weil die Person sagt dann vielleicht, na, ich habe es vergessen. So, ja. Kann ja durchaus mal auch passieren, das kann ein Grund sein, aber vielleicht steckt ja noch viel, viel mehr dahinter, das hat sie auch gerade gesagt. Und wir geben uns aber auch mit der Antwort zufrieden. Habe ich vergessen. Ja, klar, dann ist es ein menschlicher Fehler, wurde vergessen, alles klar, dann ist die Person da auch schuld dran. Viel mehr können wir da gar nicht machen. Aber eben, was vielleicht dahinter steckt, warum die Person es vergessen hat oder ob es vielleicht gar kein Vergessen ist oder so ein Vorwand, ein Einwand vielleicht sogar nur ist, weil beispielsweise die Schutzbrille einfach ganz unangenehm zu tragen ist, weil vielleicht nicht ausreichend kommuniziert wurde, dass bei diesem Arbeitsschritt, in diesem Bereich oder wo auch immer, die Brille auch wirklich zu tragen ist oder dass die eigenen Führungskräfte, Mitarbeiter drumherum selbst die Brille nicht tragen. Ja, und das wirkt sich ja auch wieder auf andere aus. Das wird eben viel zu selten dann noch weiter erfragt. Und man gibt sich einfach mit dieser ersten Antwort, habe ich vergessen, komplett zufrieden. Ja. Und das ist im Endeffekt ja auch so eine Sache, wo einfach noch viel Potenzial dahinter schlummert. wo ich es natürlich verstehen kann, auch aus Effizienzgründen. Es ist einfach ein schneller Abschluss der Situation, aber keiner, der langfristig wirklich wirkt.
Ja, ist ja auch kurz gedacht. Und am Ende des Tages hast du dann aber über die Zeitschiene hinaus viele kurze Gespräche. Ja. So, wenn du es mal zusammenrechnen würdest wahrscheinlich und du ziehst jetzt noch den Arbeitsunfall ab, sparst du dir ja Zeit hinten raus. Das ist ja wie so oftmals. Ne? Ja. Also wenn du einen Baum sägen willst, ne, dann schärfe, du weißt, irgendwie 6 Stunden die Säge, wenn du 8 Stunden Zeit hast, ja, um halt das Ding durchzuziehen, saubern. Ja. Und so ist es da ja, glaube ich, auch. Ne? Und das muss man aber den Führungskräften auch als erklären, weil die machen es ja nicht aus böser Absicht. Ne? Die wissen es ja oftmals nicht besser. So sehen wir es ja in Trainings. Ne? Also die meisten sagen ja, da ja, macht Sinn, andere Fragen zu stellen. Wenn man gleich, kommen wir gleich zu, ne, über die Art und Weise der systemischen Fragen mal spricht, dann wird so ein bisschen, ne, zu Beginn zumindest meiner Erfahrung, ja, korrigiere gerne, wenn es anders ist, so ein bisschen eine abwehrende Haltung erstmal, weil es neu ist und auch ungewohnt, so eine Frage zu stellen. Ein bisschen schwieriger noch, aber die Erkenntnis zu sagen, ich muss andere Fragen stellen und wirklich herauszufinden, woran liegt es, die ist relativ schnell da aus meiner Erfahrung.
Total. Ja, also grundsätzlich, ich glaube, die erste große Erkenntnis, wo auch alle d'accord mitgehen, das ist eben mehr mit W-Fragen zu arbeiten, also wirklich das Ganze offen zu gestalten, weil mit Ja, Nein weiß man wirklich nicht viel weiter hinterher oder kann dann auch nicht wirklich mehr damit anfangen. Vor allem aber bringt es einen dazu einfach, man kann schnell auch antworten. So, man muss sich gar nicht intensiv damit auseinandersetzen, gar nicht verschiedene Sachen beleuchten. Und ich glaube, die Erkenntnis, die ist von vornherein eigentlich bei allen immer da direkt, ja, okay, offene Fragen, das bringt auf jeden Fall was. Aber gerade dieser systemische Ansatz, mehr dahinter nochmal zu schauen, nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern wirklich die tiefer liegenden Gründe oder auch Situationen, Prozesse, Wechselwirkungen, Strukturen und Ähnliches zu hinterfragen, da sehe ich das auch, kommt immer wieder erstmal eine gewisse Ablehnungshaltung oder Abwehrhaltung auch auf, weil man sich eben sagt, oh, es ist aber viel komplizierter, das zu machen. Ja, aber im Endeffekt ist es ja auch so ein Fall, Arbeitsschutz ist ja kein Thema insgesamt jetzt, was von heute auf morgen irgendwie auf einmal beendet ist. Das ist immer mit einem Aufwand verbunden, nur die Art und Weise des Aufwands, die ändert sich eben, genauso wie auch die Art und Weise, wie wir Fragen stellen. Und das Schöne ist, wir haben ja die Möglichkeit, uns da anzupassen und eben so zu fragen, dass es eben vielleicht im ersten Moment bisschen ungewohnt ist, ein bisschen mehr Aufwand auch bedeutet, die Fragen zu formulieren, sich Gedanken zu machen, was will ich genau erreichen mit der Frage, was könnten auch Antworten sein, aber der Effekt, der hinten rauskommt, spart einem dann wieder extrem viel Zeit und bringt eben gleichzeitig noch den positiven Nebeneffekt, dass die Leute einfach merken, hier geht es nicht nur darum, jetzt irgendwelche Dokumente auszufüllen, irgendwo Häkchen zu setzen, sondern hier geht es um mich, um uns, um die gemeinsamen Ziele und Werte, die wir versuchen zu erreichen, nämlich übergeordnet natürlich sicher und gesund nach Hause zu kommen.
Also ein guter Punkt, was du gerade sagst, sind der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen oder auch die Führungskräfte vom Management ihnen mal raufgucken. Ne? Ich glaube, die spüren wirklich bei offenen Fragen, dass es halt nicht nur da geht, jetzt irgendeinen Haken zu setzen. Ne? Stichwort Safety Walk, ich habe eine einfach Sicherheitsbegehung, wie man es nennen möchte jetzt. Ich habe die Checkliste, ich hake alles ab, sondern ich gehe mal in die Diskussion rein. Ich stelle diese offenen Fragen, die muss ich anschauen. Und da wird mir deutlich, glaube ich schon, dass wir A, merken, ey, Interesse ist da. Wichtig ist, es muss auch ehrliches Interesse sein. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Können wir mal darüber sprechen. So, also es ist Interesse da, ehrliches Interesse da. Es geht um mich, ich werde gefragt. Meine Expertise wird ja auch gewertschätzt. Das ist ja auch ein Punkt. Das löst ja auch Wertschätzung aus. Ich werde gefragt. Meine Meinung ist wichtig.
Absolut.
Und was wir ja auch sehen, bei diversen Kunden ist ja schon, dass wenn das durchgeführt wird, und ich sage mal 100% werden es niemals machen, aber ein großer Anteil macht es. Und der stellt quasi fest, dass er dann Informationen bekommt dadurch, die er vorher nicht kannte. Auch für Gefährdungsbeurteilung übrigens ganz spannend. Aber auch Probleme löst. Wir sind beide Brillenträger. Also von daher, wenn die Brille drückt, weil es, ich sag mal, das 1 € Firmenprodukt ist, so was vielleicht unglücklich jetzt ist an der Situation, kriege ich es halt durch solche Fragen eher raus.
Total.
Ja, als wenn ich sage, Brille auf, etc. pp.
Ja, und das ist ja auch noch so ein Irrglaube, den viele Führungskräfte auch häufig haben, dass sie im Endeffekt alle Lösungen haben müssen, dass sie alles im Blick haben müssen, überall ihre Augen und Ohren haben und alles schon quasi wissen müssten. Dabei sind es ja gerade eben auch vielerlei die Mitarbeiter vor Ort, die wirklich die Experten sind, die tatsächlich auch mit den Risiken, mit den Gefahrensituationen jeden Tag konfrontiert sind, sich auch wahrscheinlich schon viele Gedanken machen. Wie könnte es besser laufen? Was läuft nicht ganz optimal? Und so weiter und so fort. Aber denen wird eben häufig gar nicht die Plattform dafür gegeben, genau dieses Wissen auch zu teilen und über das richtige Fragestellen und natürlich, du sagst es auch, über das authentische Fragestellen, das gehört natürlich auch mit dazu, dass man auch wirklich ehrliches Interesse zeigt und nicht einfach nur dann abliest wieder und sich seine Notizen macht, sondern natürlich auch das braucht Übung, wird mit der Zeit besser. Aber dann hat man eben da wirklich den Mitarbeitern das Gehör geschenkt, die Beteiligung wieder gefördert und das führt, wie gesagt, insgesamt zu einer offeneren Kultur, auch was einfach die gemeinsame Problemlösung und ja, Optimierung einfach angeht. Definitiv.
Ja. Eine der kriegen ja Führungskräfte, also Firmen und Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten in unserem Jahresprogramm, die kriegen ja auch Monatsthemen zum Beispiel, ja, da kriegen ja auch die Führungskräfte Handlungsanleitungen zu jedem Thema, wo wir ja auch explizit systemische Fragen zu diesem Thema passend auch schon reintragen. Das ist auch unser Marketing-Team, was das macht, damit die auch schon eine kleine Hilfestellung haben. Das muss man nicht nutzen in den Unternehmen, man kann es nutzen. Viele nutzen das gerade zu Beginn, um eine Orientierung zu haben, weil es auch Zeit spart.
Klar.
Ja, sowas. Es haben natürlich viel über das Thema offene Fragen schon gesprochen und wie wertvoll die sind und dass es Wertschätzung auslöst im anderen. Jetzt kommen wir zu, was sind denn das eigentlich, diese offenen Fragen?
Jawohl, bevor wir da reingehen, eine vielleicht kurze Geschichte auch noch, die ich mal miterlebt habe, tatsächlich bei einem Kunden vor Ort, um nochmal darauf einzugehen, wie wertvoll das denn wirklich sein kann. Da war ich nämlich tatsächlich vor Ort gewesen und da wurde mir erzählt, dass auch die systemischen Fragen natürlich am Anfang ein bisschen kompliziert sind zu stellen, ein bisschen Kreativität erfordern, aber man sich mit der Zeit dran gewöhnt hat, auch die Mitarbeiter dann das Gefühl hatten, hey, hier geht's wirklich drum. Und da wurde mir von der Fachkraft für Arbeitssicherheit eben erzählt, da war ein Kollege bei der Firma auf dem Werk, galt insgesamt der Helmtragepflicht. Die hatten eben auch das Thema, dass der Helm immer mit Kinnriemen getragen werden sollte. Ein Kollege hatte den Helm immer auf, aber den Kinnriemen nie angehabt oder nie zugemacht. Wird immer wieder darauf angesprochen und gesagt, ja, warum ziehst du den Kinnriemen denn nicht an? Das ist doch jetzt kein großer Aufwand. Den Helm hast du ja schon auf, eigentlich eine richtig gute Sache. Mach den doch zu. Ja, ja, mach ich. Alles klar. Gut. Nächsten Tag wieder den Kollegen gesehen, wieder darauf angesprochen. Kannst dir vorstellen, was passiert ist. Helm war auf dem Kopf, aber der Kinnriemen war nicht zu. Ja, wieder darauf angesprochen. Noch mit dem Hinweis, ja, wenn der irgendwie dich stört, wenn der irgendwie kratzt oder ähnliches, kannst du ja einen neuen Helm besorgen. Ja, ja, mach ich. Und ein, zwei Tage später wieder den Kollegen getroffen, wieder den Helm. Nicht mit Kinnriemen getragen. Und dann wurde man schon ein bisschen nervöser, aber hat dann gesagt, na komm, bevor wir dem jetzt irgendwie eine Ermahnung aussprechen oder sonst was, weil das ist ein wiederholtes Vergehen, irgendwann muss man auch durchgreifen, nee, wir gehen lieber den Weg, nochmal wirklich systemische Fragen zu stellen, nochmal ein bisschen tiefer zu graben, nochmal ein bisschen mehr versuchen, auf den Mitarbeiter uns einzulassen, verschiedene Sachen eben auch ihn selbst zum Nachdenken anzuregen, nochmal andere Sichtweisen einzunehmen. Und dann über dieses Gespräch kam tatsächlich erst raus, dass der Kollege schon seit Ewigkeiten in der Firma ist und immer noch seine Grundausstattung hatte, ja, von damals, seinen ersten Helm, den er gefühlt bekommen hatte oder zumindest schon lange Jahre. Und natürlich auch gewisse Verschleißeffekte eingetreten sind. Der Kinnriemen war wirklich irgendwann nicht mehr angenehm zu tragen. Aber der Kollege wusste einfach gar nicht mehr, wo er sich einen genauen neuen Helm beschaffen kann oder soll oder muss.
Ja.
So. Und er wollte sich das aber nicht eingestehen, weil er schon so lange mit dabei ist, weil er noch nie was gebraucht hat, einfach dieses Unwissen zu haben, ja, wo muss ich denn überhaupt da hingehen? Ja, wo kann ich mich überhaupt dran hinwenden? Und dieses Eingeständnis wollte er halt einfach nicht machen. So, hat aber dazu geführt, dass alle anderen das wahrgenommen haben als, ja, warum trägst du jetzt den Helm nicht? Das ist doch gar kein Problem. Und er selbst hatte aber einen ganz anderen Grund. Und erst über das Gespräch kam dann raus und wurde ganz offen gesagt, ja, ist auch überhaupt kein Problem. Da und da musst du hin, hol dir den Helm, alles gut. Wunderbar, wurde gezeigt, ab da kein Problem mehr gewesen. Also auch das zeigt ja einfach nochmal diese Kraft oder diese Möglichkeiten, die wir damit haben, einfach mit den Fragen wirklich Ergebnisse zu erzielen, die auch langfristiger wirken, als jetzt eben immer nur zu fragen, warum hast du den Helm jetzt nicht mit Kinnriemen an?
Das ist ein ganz spannender Punkt, weil das heißt ja schon auch ein Kulturwandel. Ja. Ne? Das wirst du in Kultur, wenn man die Bradley-Kurve mit allen ihren Schwächen, die sie hat, ja, jetzt mal nehmen. Dann wirst du auf Stufe 2, wenn du zu Beginn noch bist, diese Fragen gar nicht stellen.
Ja.
Ja, da tun sie alles schwer. Das wissen wir ja aus 100 Unternehmen, mit denen wir schon gearbeitet haben, wissen wir das ja. Ne? So, dann siehst du ja quasi, Stufe 2 wäre, okay, jetzt beim dritten Mal kommt jetzt die Abmahnung.
Ja.
Das ist Stufe 2, ne? Kontrolle, ne? Law and Order. So, so Abmahnung. So, das heißt, dieser Schritt zu machen, ist ja auch eine Entwicklung ja, für die Person, die jetzt das Gespräch geführt hat, zu sagen, ja, okay, ja, Abmahnung, vielleicht ist der Fehler auch woanders, ist ja auch ein Eingeständnis, hier haben wir einen Systemfehler,
ja
ist ja das unbewusst ablaufen muss, sonst sage ich ja, komm, jetzt gehe ich hin, du bist schuld. Ja?
Ja.
Und dann diese Frage zu stellen, heißt ja schon, kulturell ist da einiges passiert.
Total.
Ja? Und ich glaube, diesen Sprung haben noch viele Unternehmen, glaube ich, vor sich.
Mhm.
Ja? Auch manche glauben, wir sind schon relativ weit. Wenn man mal hinguckt, wir haben ja zig Beratungsgespräche und auch der Vertrieb, man sagt, ja, wir gut aufgestellt, wir machen alles schon,
Ja.
Dann gehst du halt ins Gespräch mal rein und dann stellst du fest, ja, in eurer Wahrnehmung, da sind wir wieder, ne? Eurer Wahrnehmung, ja, aber in der Praxis, was man jetzt so feststellt, kochen alle mit Wasser.
Mhm.
Ja, und ihr leider auch.
Ja.
Ja? So, eure Wahrnehmung, ja. Ja, das ist mal raufschauen.
Genau.
Systemische Fragen hat ja auch ein paar Merkmale.
Mhm.
Ne? Das eine ist, dass wir halt nicht auf die Schuldfrage gehen, sondern wir gucken immer in die Zukunft auch rein. Ja? Wir wollen lösungsorientiert arbeiten.
Total.
Ja,
vor allem auch aus dem Grund, weil beispielsweise, wenn es darum geht, Fehler, Unfälle oder ähnliches aufzubereiten, ja, die sind schon passiert. Ja. Das werden wir nicht mehr ändern können. Was wir ändern können, ist eben die Zukunft. So. Genau. Also das, was wir ab da machen, wie wir daraus lernen, wie wir es eben besser gestalten oder auch eben das, was wir gut haben, beibehalten können, ja, oder sicherstellen, dass es auch immer so ist. Und deswegen absolut, ja, zukunftsorientiert.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Dass wir nicht mal, ja, zurückschauen. Das machen wir da in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr oft. Immer alles, alles schlecht, ne? Ja. Rückgucken, früher war alles besser. Also wirklich diesen Step nach vorne zu gehen, ja, wichtiger Punkt. Außer mal zu sagen, okay, wir gucken erstmal auf das Positive. Mhm. Ja, also sieht man auch bei den Fragen meistens auch. Ich meine, da gibt es so ein paar Abweichungen, weil meistens waren die Fragen schon eher positiv gestellt. Ja. Und das sind halt auch schon ein paar Aspekte, wo wir mal sagen, wir müssen Arbeitssicherheit ja auch positiv verkaufen. Mhm. Ja, wenn wir wollen, dass Menschen etwas aus freien Stücken machen, kann ich heutzutage nicht mal in die Angstkeule bis zum Geht nicht mehr schwingen. Die habe ich draußen genug, wenn ich rausgucke, ja, in die Welt. Ja. Also ich muss gucken, dass ich einen anderen Weg finde.
Total.
Ja, und da gibt es ja jetzt diverse Fragemöglichkeiten, die ich stellen kann. Vielleicht kannst du mal berichten, so, vielleicht gib den Hörer mal so 3, 4 Varianten mit, die es gibt.
Absolut.
Dann können wir ein bisschen drüber sprechen mit ein paar Beispielen.
Jawohl. Also grundsätzlich nochmal zu dem positiven Charakter. Auf der einen Seite eben, damit die Leute nicht unter Druck gesetzt werden. Das hatten wir vorhin schon. Keine Schuldzuweisung, sondern wirklich eine offene Gesprächsatmosphäre, das ehrliche Interesse zeigen und eben auch nicht immer nur nach dem Worst Case fragen. Zumindest in den meisten Fällen bei den systemischen Fragen. Eben eher darauf schauen, was wollen wir erreichen? Was wollen wir eben auch mit dem zukunftsorientierten? Was ist der positive Zustand, den wir haben wollen, statt was ist der negative, den wir vermeiden wollen? Grundsätzlich gleicher Ansatz, gleiches Ergebnis am Ende des Tages, aber eine ganz andere Gewichtung sozusagen, wie es auch aufgenommen, wahrgenommen wird. Und Thema Werbung eigentlich passendes Beispiel. Da versucht man ja auch eben möglichst positiv zu reden. Und da haben wir auch die Möglichkeit, einfach von der Frageart oder Fragestellung das so umzuformulieren, dass es eher in die Richtung geht, wo wir hinwollen, statt in die, wo wir was vermeiden wollen sozusagen. Ja, grundsätzlich hast du recht, es gibt extrem viele systemische Fragetechniken, die man anwenden kann. Unterschiedlichste Intentionen auch, die dahinter stecken, unterschiedlichste Situationen, wo man sie anwenden kann. Grundsätzlich glaube ich auch, dass nicht jede Frage für jede Situation, für jeden Mitarbeiter immer die perfekte oder geeignete ist. Und ich habe auch häufig schon mal in Workshops die so ein bisschen mehr Ablehnung oder Widerstände bei den ein oder anderen Fragetechniken auch von ganz unterschiedlichen Personengruppen gemerkt, wo ich auch sage, ja, man muss ja nicht alle sofort anwenden. Man kann sich erstmal mit denen vertraut machen, wo man selbst das Gefühl hat, da kann ich das authentisch vermitteln, das kommt auch bei meinen Leuten gut an. Beispielsweise, wo es um Skalierungsfragen geht, ja, wo man eine Skala vorwegnimmt, um einfach einen kurzen Schätzwert zu haben. Vielleicht bei Ingenieuren gerade super, weil eben viel mit Zahlen, Daten, Fakten direkt irgendwie mal eine kurze Einschätzung da ist, statt jetzt, ich sag mal, ein psychologisches Thema aufzumachen. Aber Skalierungsfragen eben einfach eine Frage gestellt, wo es um beispielsweise Gefühle, Emotionen geht. Etwas, was sehr schwer greifbar ist, wo die Leute vielleicht viel zu lange nachdenken müssten, um da eine ausführliche Antwort zu geben. Können wir uns Abhilfe mit schaffen, indem wir einfach sagen, hey, von der Skala von 1 bis 10, wie bewertest du das denn? Wie sicher fühlst du dich denn gerade? Wie zufrieden bist du mit der PSA, die dir zur Verfügung gestellt wird? Wie gut findest du unseren Werksverkehr geregelt? Was auch immer es ist, eine Skala, es kann von 1 bis 10 sein, 1 schlecht, 10 super, kann Schulnotensystem sein, beispielsweise 1 bis 6. Oder muss man sich nur darauf einigen, ja. In Deutschland heißt das nochmal was anderes vielleicht als in der Schweiz mit 1 bis 6, aber natürlich, klar, weiß man Bescheid. Oder auch zum Beispiel ein Ranking kann man machen lassen und dann Prozentzahlen angeben lassen. Ja, was sind die Top 3, was ist dein Liebstes, was ist dein wenigstes Liebstes, PSA, Utensil, wie auch immer. Auf jeden Fall möglichst irgendwie mit Zahlen das Ganze verknüpfen, um einfach ganz schnell einen Eindruck zu haben, irgendeinen Referenzwert zu haben, um zu schauen, hey, was bedeutet das jetzt für die Person? Weil wenn ich dich einfach nur frage, jetzt ganz offen gesprochen, wie geht's dir heute? Ja, kommt hoffentlich die Antwort gut.
Gut, Männerdialog.
Genau, gut.
Läuft. So,
aber was genau dahinter steckt, gut, ja, kriege ich dadurch nicht wirklich raus. Ja, vielleicht heißt das für dich, es ist ein absolut toller Tag, dir geht's richtig klasse, oder es ist halt einfach nur ein Standardtag. Ja. Aber wenn ich eine Skala dran packe, 1 bis 10, und du sagst, ja, mir geht's gut, ist so eine 6, dann habe ich einen Referenzwert und kann es damit eben viel, viel besser einschätzen. Und dann eben natürlich auch danach drauf schauen, wieder in die Zukunft geblickt, okay, 6 ist von mir aus erstmal in Ordnung, ist besser als der Mittelwert, aber irgendwas fehlt ja noch zu 10.
Ja? Ja.
Und da kann ich dich auch danach fragen. Oder zum Beispiel auf das PSA-Thema bezogen, was fehlt dir denn jetzt noch, damit die PSA wirklich bei einer 9 von 10, 10 von 10 bei der Bewertung ist? Irgendwas gibt es ja, was noch zu optimieren ist.
Das wäre zum Beispiel, dass die Brille nicht drückt, ne, oder beschlägt.
Zum Beispiel, ne? Ja. Oder ich bräuchte eine, die noch mit Sehstärke ist. Dann bräuchte ich nicht 2 Brillen tragen oder eine Korbbrille oder was auch immer es dann ist. Auch das sind ja dann Möglichkeiten, wo die Person direkt durch so eine weitere Nachfrage nochmal lösungsorientiert sozusagen auch antwortet beziehungsweise auch Lösungen anbietet. Der schöne Nebeneffekt ist, man kann dann zum Beispiel auch nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Monaten, vielleicht nachdem man es versucht hat umzusetzen, auch was an Vorschlägen kann, nochmal fragen und kann dann eben auch schauen, hat sich es denn im positiven Sinne entwickelt oder ist es vielleicht eher rückläufig sogar gewesen. Auch das kann ja durchaus passieren. Wenn wir Fragen stellen, wenn wir Dinge ändern, dann kann das nicht immer vielleicht den perfekten Ausgang haben. Aber wir haben trotzdem mehr Erkenntnis daraus gewonnen, es mal probiert zu haben, als dann im Endeffekt gar nichts getan zu haben. Also auch das ist ja ein schöner Nebeneffekt von diesen Skalierungsfragen von eben Entwicklung, Tendenzen, sich auch da ja anzuschauen, wo gehen wir hin, wo wollen wir hin, was gibt es noch zu verbessern. Oder auch einfach den aktuellen Iststand mal zu erfragen, wie stellen wir denn sicher, dass es aktuell so ist, wie es ist. Ja, zum Beispiel PSA wurde bewertet mit einer absoluten 10 von 10, die ist total super, alle konnten sich ihre eigene auswählen, mehr oder weniger, und sind total zufrieden. Dann kann man auch das einfach nochmal als Bestätigung, als Bestärkung nutzen oder eben nach dieser Exzellenz streben. Also auch da eher mehr in diese lösungsorientierte Richtung gehen sozusagen. Das ist auch noch eine weitere Fragetechnik, die man sehr, sehr gut damit auch koppeln kann. Genau, eben zu schauen, wie stellen wir es aktuell sicher oder was kann jeder Einzelne tun, um eben zu einer Lösung auch beizutragen. Und das ist ja eben auch ein sehr, sehr schöner Vorteil, wenn wir diese Frage stellen, den Mitarbeitern, die vielleicht immer nur davon ausgehen, Arbeitsschutz heißt, dass da kümmert sich die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder meine Führungskraft drum. Wenn wir wirklich hergehen mit dem Ansatz zu fragen, was kannst du zu einer Lösung beitragen, dann hat das eben ganz, ganz großen Effekt darauf, dass die Person nachdenkt, die eigene Selbstwirksamkeit steigt, wenn man eben das erste Mal vielleicht das Gefühl bekommt, ja, ich bin ein Teil der Sicherheit. Ich bin nicht einfach nur jemand, der das Ganze irgendwie ausbaden muss, sondern ich kann mitgestalten. Und vielleicht ist das auch keine Riesenlösung, die ich irgendwie dazu beitragen kann. Aber es ist zumindest ein kleiner Stein, der das Ganze ins Rollen bringt, zu einer Lawine wird und dann insgesamt sich eben auch bessert.
Die Reaktion manchmal bei vielen so, oh.
Ja, total. Ja. Also natürlich, manchmal kann es auch vielleicht erstmal überfordern, so im Sinne von, oh, jetzt muss ich was tun. Ja. Aber häufig ist es ja eben trotzdem eher das Gefühl, oh, ich kann endlich mal was tun. Und es muss ja, wie gesagt, auch nichts Großes sein. Einfach eine Frage, wie kannst du beispielsweise die Sicherheitskultur in deinem Bereich vorantreiben? Dann kann die Person ja vielleicht nur antworten, ja, ab und zu muss ich meiner Führungskraft den Hinweis geben, dass wir andere, bessere Informationen brauchen, mehr Transparenz oder ähnliches. Ja. Dann hat man selbst nicht die Kommunikation verbessert, aber zumindest der Führungskraft den Hinweis gegeben, dass die das machen kann. Also auch da, wie gesagt, diesen Stein ins Rollen gebracht. Und das ist ja schon mal besser, als einfach nur auszusitzen und zu warten, bis die Führungskraft vielleicht selbst mal drauf kommt.
Ja. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, weil die Frage gibt es im Training ist ja auch ab und zu mal, ja, wie steige ich jetzt einfach ein? Gehe ich jetzt hinter Skala 1 bis 10? Natürlich nicht. Ne? Also jemand von der Seite anschauen und sagen, ja, auf Skala 1 bis 10, ja, wie sicher sind wir? Nee, das ist natürlich Quatsch. Ne? Nein, ja. Also hier auch einen guten Einstieg zu machen, ist wichtig, bevor ich mit systemischen Fragen starte. Und das ist schon ein bisschen kurios vielleicht.
Total. Ja, und wie gesagt, ich glaube, das kommt auch mit der Routine, dass man sich da einfach ein bisschen mehr dran gewöhnt, an diese Fragetechniken, dass es einfach im Gesprächsfluss mehr oder weniger mit drin ist und eben nicht so vorgelesen wirkt, dass man sagt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher fühlst du dich, sondern einfach, hey, ich sehe dich gerade da beim Arbeiten, wie sicher fühlst du dich denn? 1 bis 10. Ja. So, das ist ja deutlich lockerer, deutlich einfacher, gerade wenn man es vielleicht auch einleitet, gerade am Anfang, um so ein bisschen die Routine auch bei den Mitarbeitern aufzubauen. Durchaus sinnvoll. Du hast aber vorhin ja schon erwähnt, es gibt natürlich auch ein paar Fragetechniken, die so ein bisschen in die andere Richtung gehen, die eigentlich mit dem grundsätzlichen positiven Charakter der systemischen Fragen brechen. Ja. Gerade dann vor allem, wenn man an so wirklich Denkblockaden angekommen ist. Man selbst oder auch der Gegenüber, wenn man merkt, irgendwie so richtig erreicht haben wir sie noch nicht oder richtig weiter wissen wir auch noch nicht. Dann gibt es beispielsweise auch die wunderbare paradoxe Frage, die man stellen kann. Für mich immer in den Trainings eine der Lieblingsfragen, weil da kommen die kreativsten Sachen bei raus, weil es einfach mal ein bisschen anders ist, weil es den Fragesteller, aber vor allem auch die Person, die gefragt wird, einfach so ein bisschen verblüfft, ja, vielleicht den einen oder anderen Lacher auch hervorruft oder zumindest zu einer Reaktion führt, wo man wirklich nachdenkt, weil im Endeffekt fragen wir nach dem kompletten Gegenteil von dem, was wir eigentlich haben wollen. Ja, also gehen quasi auf das ein, was der unwünschenswerteste Fall ist. Aber gerade diese Frage, auch zum Einstieg vielleicht teilweise, muss man ein bisschen aufpassen, ist ähnlich wie beim Thema Humor. Ja, Ironie, Sarkasmus kommt auch nicht bei jedem top an. Aber gerade auch da, wenn man es einleitet, sagt, mag ein bisschen komisch klingen, aber könnte trotzdem spannend vielleicht sein, was da jetzt rauskommt. Kann man diese Fragen sehr, sehr gut auch anwenden, um eben auch vielleicht auf die eine oder andere Sache zu schauen, die man selbst gar nicht auf dem Schirm hat, die noch nicht ganz so optimal läuft oder einfach mal die Leute drüber nachdenken zu lassen, was denn alles schlecht möglichst passieren kann, um das natürlich dann auch wieder hinten raus zu nutzen, es dabei nicht zu belassen, sondern dann zu schauen, okay, jetzt haben wir drüber gesprochen, was nicht gut läuft, wie können wir es denn besser machen beispielsweise. Ja. Also
das wäre ja quasi, wo könnte aus deiner Sicht der nächste schwere Unfall passieren, als Beispiel.
Zum Beispiel.
Ein andere Denkmuster dahinter, von der Vorgehensweise, um dann erstmal zu irritieren, weil die Erfahrung zeigt ja, es gibt dann die entsprechenden Rückmeldungen, weil die Mitarbeiter genau wissen, und die Mitarbeiterinnen auch natürlich, wo Risiken sind, mhm. wo vielleicht auch mal eine Maschine manipuliert wird, in welchem Schritt, ja. Wo vielleicht auch Arbeitsmittel anders genutzt werden, mhm. weil vielleicht auch nicht das Richtige da ist, mhm. und so weiter und so fort. Das kommt oftmals dann beiläufig quasi raus. Ne? Ja. Und dann, wie du sagst, kann man wieder umswitchen. Was können wir machen, damit es besser wird?
Total. Ja, gerade die Frage braucht natürlich auch ein gewisses Vertrauensverhältnis, gerade wenn es darum geht, vielleicht wirklich Missstände aufzuzeigen, dass die Personen sich bisher gar nicht getraut haben, das zu machen. Deswegen auch das, wie gesagt, entweder durch Einleitung oder so ein bisschen durch das Rantasten, durch die anderen Fragetechniken auch durchaus eine Möglichkeit. Aber gerade das, durch dieses kurze Verblüffen, durch dieses drüber nachdenken eben, du hast gerade schon gesagt, was müsste ich jetzt tun, damit ich mich möglichst schwer hier in dem Bereich verletze? Oder man muss ja auch nicht nach dem Worst Case vielleicht genau fragen, sondern auch, also nicht das schlimmstmögliche Ausgang mit schlimmen Unfällen, aber auch zu fragen, hey, wie müsste denn beispielsweise deine Schutzbrille gestaltet sein, dass du gar keine Lust mehr hast, sie zu tragen? Ja. Oder was ich persönlich auch eine super Möglichkeit finde, paradox zu fragen, zu sagen, hey, was sind denn deine Top 3 Ausreden, um die PSA nicht zu tragen, um in den Gefahrenbereich nicht doch reinzugehen oder die Zutrittsverbote zu vermeiden oder ähnliches. Also gerade diese Ausreden, die kommen ja immer wieder und ich glaube, jeder hat sie schon mal irgendwo gehört, gerade auf Mitarbeiterebene untereinander auch. Auch das kann man ja durchaus mal fragen, was wären denn so Ausreden, um dann darauf aufbauen zu schauen, okay, da läuft ja irgendwas dann nicht ganz perfekt, da müssen wir wahrscheinlich dran arbeiten. Ja, also auch das eine super Möglichkeit, einfach drauf zu schauen, auf selbst vielleicht Gefahrenstellen, Risiken nochmal hingewiesen zu werden, die man selbst nicht auf dem Schirm hat oder auch zu sensibilisieren, die Leute, die vor Ort sind und eben so ein bisschen, ja, mal auch vielleicht den einen oder anderen Lacher rauszukriegen. Also gerade da merke ich in den Trainings auch immer, kommen die kreativsten Lösungen zum Thema Arbeitswege, Autofahren oder ähnliches. Eine meiner Lieblingsfragen ist, wie müsstest du dein Fahrverhalten anpassen, dass du möglichst schnell keinen Beifahrer mehr an deiner Seite hast? Ja, finde ich einfach irgendwie sympathisch gefragt. Ist jetzt nicht Worst Case mit schlimmen Unfällen oder sonst was, aber trotzdem lässt einem einfach wirklich nachdenken, was man denn vielleicht schon tut, was man vielleicht lassen sollte, wie man es auch bessern kann. Ja, ja. Also auch das durchaus eine coole Möglichkeit, einfach so ein bisschen Lockerheit auch in das Thema reinzubringen.
Ja, Radlockerheit ist ein wichtiges Thema, was wir auch in den Trainings haben. Ne? Es geht nicht darum, einfach steif rüberzubringen, sondern wirklich in einer sicheren Zone, sage ich mal, des Raumes, ja, auch etwas lockerer, etwas humorvoller zu agieren, weil dann macht es den Führungskräften ja auch Spaß, etwas zu lernen, ja, und entsprechend umzusetzen. Du hast gerade schon gesagt, es bedarf ja auch gewisse Vorbereitungen, ne? Um sowas einzuführen. Deswegen ist ein wichtiger Punkt, das Training ist immer ein Baustein. Ne? Und wir sagen immer, dass, wenn ich jetzt nur sagen würde, ich mache es nur alleine, nur einen Workshop zum Thema systemische Fragen. Mhm. Nur das. Ja? Dann ist die Wahrscheinlichkeit unserer Erfahrung zumindest sehr groß, dass es vielleicht ein kleines Hoch gibt. Mhm. Gerade bei systemischen Fragen wahrscheinlich auch weniger, wenn ich nur das gemacht habe, weil am Ende des Tages der Prozess nicht hinterlegt ist, weil die Kommunikation auch draußen nicht klar ist, ne? Weil es vielleicht kein Kickoff gab, was passiert jetzt. Ja. Deswegen haben wir bei uns auch, wenn wir in die strategische Umsetzung gehen, ja auch mehrere Bausteine. Mhm. Das heißt, wir arbeiten ja in 4 Handlungsfeldern. Das eine sind zum Beispiel als Kursgespräche, Verhaltensbildungsmaßnahmen, das Thema Kommunikation, Kampagnen, Shopfloorboard, Kommunikation sprechen auch. Ne? Das Thema Organisation, Prozesse anpassen, Strukturen schaffen, damit zum Beispiel auch Führungskraft systemische Fragen anwenden kann. Mhm. Handlungsfeld 4 Kommunikation, damit wir es auch ordentlich in die Fläche reinkriegen. Und dann halt, wie gesagt, die Befähigung, wo du auch unterwegs bist in Trainings, um dann die Basis zu schaffen. Ne? Und wenn du als Hörer des Podcasts jetzt sagst, pass auf hier, das ist ein spannendes Thema. A, systemische Fragen stellen, wir stellen nur Warum-Fragen oder zeigen nur auf den Brille oder zeigen den Stadtfahrer fahren langsamer, ja, oder Helm tragen, wie auch immer.
Ja. Oder sagen, du weißt schon, was du falsch gemacht hast, oder?
Du weißt schon, was du falsch gemacht hast. Genau, richtig. Ja, nochmal richtig einen mitgeben. Ja. Ne? Da kommt die richtige Freude auf. Ja. Also wenn du sagst, das machen wir heute noch und sind nicht so gut da drin, andere Fragen zu stellen. Wir müssen auch an der psychischen Sicherheit arbeiten, weil das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Stichwort Lernorganisation. Dann sind wir, glaube ich, die beste Ansprechpartner für dich im deutschsprachigen Raum und auch Europa. Ja, geh auf unsere Webseite www.wandelwerker.com/Termin. Buch dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Lass uns mal raufschauen, wo hakt es genau und wenn wir auch eine Lösung finden, die zu dir, zu deinem Unternehmen passt. Lieber Max, danke, dass du da warst.
Jawohl, danke auch.
Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.